Es ist wunderbar, bei euch zu sein und so zu singen, Gott zu loben. Das war herrlich, wie wir singen, dem Herrn singen durften heute Morgen. Das ist schon fast eine Predigt. Also ich weiß nicht, ob ich noch predigen soll. Ja? Es war großartig. Also was wir singen und wie wir Gott loben können. Danke so auch für das Team hier. Echt wunderbar. Ihr habt das super gemacht. Toll. Freut mich. Ja. Ich möchte euch eine Geschichte zu Anfang erzählen von einem Maurermeister. Das ist nicht mein Sohn, okay. Von einem Maurermeister, der hat in Amerika, aus Amerika, der hat da gelebt und der hatte so lange gearbeitet und der sagte so, jetzt habe ich die Nase voll, ich möchte aufhören, ich möchte nun endlich in Rente gehen, ich halte es nicht mehr aus, ich habe jetzt genug getan und ich will mich einfach zur Ruhe legen. Also ich werde zu meinem Chef gehen und da werde ich ihm kündigen und werde sagen, ich will aufhören. So hat er sich aufgemacht, ist zu ihm hingegangen und hat ihm das alles erzählt. Ja, und ich möchte kündigen, ich möchte in Rente gehen. Aber der Chef sagt, ja, stopp mal, Moment. Ich meine, du kannst in Rente gehen, aber hier auf meinem Vertrag steht, dass du noch ein Haus für mich fertig machen musst. Das steht noch ein Projekt aus. Und dann von mir aus kannst du dann gehen. Und das Haus, also das er bauen sollte, das letzte Projekt, war richtig auf so eine wunderbare Gegend. Das war ein super Blick, was man da haben konnte, wo das Haus hätte gebaut werden sollen. Und der Chef hat ihm diese Zeichnung dann gegeben und er hat sich dann bald an diese Arbeit dran gemacht. Natürlich, er war ein bisschen missmutig, er war unzufrieden, er war ein bisschen verärgert, dass er das noch machen sollte, ja? Weil er hatte schon gedacht, naja, er hatte schon an seinen Ruhestand gedacht. Aber zugleich hat er gesagt, okay, ich werde diese Arbeit machen, weil da kann ich mir noch ein bisschen Geld verdienen. Das kann mir auch für meine Rente auch noch mal ganz gut sein. Und ja, dann hat er sich dann endlich dann an die Arbeit gemacht, hat er sich hier rangemacht, aber mit einer inneren Einstellung, die nicht gut war. Er war unzufrieden, er hatte Groll in seinem Leben. So, wenn man irgendwas macht, wo man nicht dahinter steht. Und naja, dementsprechend oberflächlich hat er auch dieses Haus gebaut. Er hatte die Zeichnung und alles, hat angefangen zu bauen. Ruckzuck, ja, musste das alles gehen. Er hat sogar Material gebraucht, was so nicht bester Qualität war. So richtig so, na, weil er schnell fertig werden wollte. Er wollte das Ding ja so fertig bekommen. Und dann, wo er die Wände auch gemacht hat, die waren auch nicht immer super gerade oder so, weil er wollte einfach fertig werden. Und naja, als er dann das Projekt, das Haus dann fertig war, dann ist er dann okay, zu seinem Chef gegangen und so, jetzt ist es soweit. Also, aha. Und der Chef hat ihn auch begrüßt und das war ein besonderer Tag dann. Der Chef hat sich dann bei ihm bedankt und gesagt, ja, danke, dass du all die Jahre bei mir gearbeitet hast. Ich bin sehr glücklich, dass du dich bei mir eingesetzt hast. Und da hat er ihm die Hand gegeben und hat ihm dann noch einen Briefumschlag auch noch gegeben. Und als er dann ging und er den Briefumschlag eröffnet, bekam er den Schock seines Lebens. In dem Brief war die Besitzurkunde des Hauses, was er gerade fertig gebaut hat. Nun musste sich sein Leben lang mit dieser Situation auseinandersetzen. Er war in diesem Haus seine letzten Jahre praktisch, ich weiß nicht, ob er es verkauft hat, aber er hat also in dieser Situation gelebt. Ja? Der Maurer wusste nicht, dass das Haus, das er gerade mit Unzufriedenheit, mit Groll, mit Unehrlichkeit gebaut hatte, praktisch, dass das sein Zuhause werden würde für die letzten Jahre. Er hatte ja Tage dafür gehabt. Er hatte eine großartige Möglichkeit gehabt, seine Arbeit ordentlich zu machen. War einzigartiges. Er hätte seine Arbeit tatsächlich gut machen können. Und der Maurer in dieser Angelegenheit, könnt ihr euch vorstellen, war er sehr betrübt, was er sich selbst da angetan hatte. So lebt er den Rest seines Lebens an einem Ort, den er mit Groll und ohne Freude gebaut hatte. Wisst ihr, dass unser Charakter das Haus ist, in dem wir leben? Unsere täglichen Entscheidungen sind grundlegend Wir bauen es absichtlich oder aus Versehen zum Besten oder zum Schlechtesten. Wir alle sind am Bau unseres Hauses beteiligt, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir unsere Worte aussprechen oder wie wir die Worte, die ausgesprochen werden, hören oder ob wir den Menschen zuhören oder vielleicht nicht, ob wir die Menschen lieben oder nicht. Und besonders trifft es auf die Gedanken zu, die unseren Verstand beschäftigen. Ich baue mein Leben auf und wenn ich die Arbeit nicht gut mache, dann gefährde ich mein Leben, meine Integrität. Und wenn ich, wie das manchmal geschieht, mit Groll, mit Selbstsucht oder Oberflächlichkeit baue, werde ich eine Zukunft schaffen, die auch mein Schicksal wird. Du baust gerade dein Haus. Du. Wie läuft es? Wie ist es? Ja, die Autoren der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, also können wir feststellen, dass die immer daran interessiert waren oder Gott auch interessiert ist, dass wir ein Leben, ein im Überfluss leben sollen. Ein Leben, das gedeihen kann. Und der Apostel Paulus interessierte sich auch dafür, als er diesen Brief an die Korinther schrieb. Sogar in Korinth planten und bauten die Gläubigen ihr Leben auf. Die New York Times, diese Wochenmagazin in Amerika, ist interessant. Die haben eine Umfrage gestellt an ihren Leser. Gestaltet, wie würdest du dein Leben gestalten? Wie würdest du dein Leben bauen? Und das war interessant. Ja, viele haben dann geantwortet und haben geschrieben, ja, ich möchte mir zur Aufgabe machen, mein Leben so zu gestalten, dass ich ja einen ausgezeichneten Lebenszustand habe, dass es mir wohl geht, dass ich einen guten Ruf habe, dass ich Ehre habe und dass ich alles diese Dinge erreichen kann. Natürlich, es gibt auch einen anderen Weg, um sein Leben vielleicht auf eine seltsame Weise zu gestalten. Man kann sein Leben in Demut gestalten, in Liebe zu den anderen, Selbstverleugnung. Das hier. Natürlich, ich kann jetzt nicht über Selbstverleugnung sprechen, aber und Paulus spricht oft von diesem Kreuz. Und das ist unser Symbol geblieben. Ihr wisst ja, schön, dass ihr es hier habt. Das wird uns immer daran erinnert. Selbstverleugnung, ihr Lieben, das ist unser Weg. Jesus ist für uns gestorben, wunderbar, für unsere Sünden, und das ist gut. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass unser Weg auch da drauf geht, in diese Richtung? Ich meine, wenn man über Selbstverleugnung manchmal spricht, dann wird das einen ganz, oh no, Selbstverleugnung, das haut nicht hin. Weil wir meinen, oder vielleicht auch die Gesellschaft vermittelt uns, dass Selbstverleugnung Selbstvernichtung ist. Und das ist es nicht. Gott will nicht unsere Selbstvernichtung. No. Nee. Aber wie wir das auch im Psalm gesungen haben, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Das wäre mal eine Studie wert, ja, zu sagen, zu einem Punkt zu kommen, wo wir in unserem Leben, wer braucht denn das? Ein Stück Kuchen, brauche ich das? Also was Paulus hier uns zeigt, es ist ein Leben vom Kreuz. Deshalb kommt dieses Wort Kreuz auch hier im 1. Korinther oder im Korintherbrief oft vor. Und auch heute Morgen möchte ich das so uns vermitteln, wie Paulus auch mit diesem Thema umgeht. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es das Gute bestehen bleibt? Wir haben, ihr Lieben, wir haben nur diese Gelegenheit und wir müssen vorsichtig sein, dass wir sie nicht wegwerfen. Der Apostel Paulus hier macht sich auch Gedanken, ja, Sorgen um die Gemeinde. Und wenn wir von Gemeinde sprechen, wir sind ja hier Gemeinde, nicht das Gebäude, sondern wir Menschen, wir sind die Gemeinde. Und deshalb, jeder von uns jetzt ist an dieser Stelle angesprochen. Jeder von uns baut sein Leben auf. Paulus bestätigt dies mit diesen Worten zu Anfang. Du bist das Feld Gottes, das Gebäude Gottes. Stell euch mal vor, du, ich, wir sind das Gebäude Gottes. Boah, ist das nicht großartig? Wenn Gott sagen würde, was weiß ich, du bist mein Traumhaus. Stellt euch vor, er sagt zu uns, das ist immer das Haus, was ich mir gewünscht habe und das ist du. Natürlich, wenn wir dann uns selbst sehen und sagen, naja, und sehen unser Haus und sagen, oh, ist ein bisschen renovierungsbedürftig oder man muss ein bisschen dran arbeiten. Ja. Wir entscheiden uns für die Wahl des Baumaterials, das wir gebrauchen, um das Leben aufzubauen. Nicht unsere Umstände, sondern wir tun das. Und hier in diesem Abschnitt habt ihr gesehen, da listet Paulus 6 verschiedene Arten von Materialien auf, die in 2 Gruppen hier unterteilt werden können. Da ist also die erste Gruppe Gold, Silber, Edelsteine. Und ihr seht ja, das sind Materialien, die die Hitze des Feuers widerstehen. Feuer stellt ja oft das Gericht Gottes dar. Gott ist ja allwissend und weiß tatsächlich, was gut und nicht gut ist. Gold, Silber, Edelsteine sind Materialien mit Qualitäten, die dem Urteilsvermögen Gottes standhalten können. Dagegen haben wir dann diese zweite Gruppe, Holz, Heu, Stroh. Das sind Materialien, die Qualitäten haben, die das Feuer überhaupt nicht standhalten können. Im Gegenteil, wir gebrauchen diese Elemente, um das Feuer anzufachen und anzuschüren. Ja. Der Aufbau unseres Lebens hat nicht mit vielen Umständen, äußeren Umständen zu tun. Das Leben hat nicht viel zu tun, mit wie viel Geld einer verdient oder mit wie viel Ferien kann es sich einer leisten oder halte ich meine Linie, bin ich lang genug oder bin ich attraktiv oder nicht, liegen meine Haare richtig oder nicht. Auch wenn man zum Beispiel, ich lache immer ein bisschen über diese Reklame, ich meine, wir müssen ja Zähne putzen, das ist ja klar, Zahnpasta und Zahnbürste und so. Aber das ist nicht das Leben total. Stellt euch vor, wenn ich mich nur darauf fixieren würde und an mein Grab würde ich dann sagen, ja, der Mario hat schöne weiße Zähne, wunderbar. Ihr Lieben, was zählt, ist mein Charakter. Es ist die Qualität des Innenlebens, was zählt. Die Arten von Gedanken, die durch meinen Kopf gehen, meine Wünsche, meine Absichten, meine Gewohnheiten, die meine Minuten, meine Stunden, meine Tage und meine Jahre sogar bestimmen. Das ist viel wichtiger. Die Pflege meiner selbst, meiner Familie, meines Arbeitsplatzes, meiner Umgebung und speziell auch untereinander, unter Geschwister, das ist wichtig, viel wichtiger. Was ich selbst und Gott von meiner Lebenszeit bekommen, ist vor allem die Person, die ich werde. Was ich selbst und Gott von meiner Lebenszeit bekommen, ist vor allem die Person, die ich werde. Das andere kannst du nicht mehr mit rübernehmen. Sorry. Wenn wir das alles mit Geld vergleichen oder mit einem Titel haben, einen Job haben, einen guten Ruf haben, werden wir erfahren, dass alles diese Dinge sich zur Asche reduzieren. Die haben keinen Wert mehr. Keinen Wert. Wir können auch meinen, dass alles, was wir für Gott tun, für ihn so wichtig ist. Ja, Mario ist Missionar. Boah, super. Wisst ihr, was die Antwort ist? Nein. Nee. Wichtig ist, wie wir die Dinge machen. Das, was wir machen, wie wir sie machen, mit was für einer Haltung. Die Hauptsache, die Gott aus deinem Leben erhält, ist die Person, die du wirst. Bedenke das. Das sind nicht deine Leistungen, sondern die Person, die aus dir wird. Das ist, was du auch mit in der Ewigkeit erleben wirst. Und der Abschnitt hier stellt uns ja Fragen. immer im Lichte des Kreuzes, das zu untersuchen, das Leben auch der Nächstenliebe darstellt, das Kreuz. Womit baue ich mein Leben auf? Womit? Erstens, womit baue ich mein Leben auf? Welchen guten Eigenschaften würdest du verwenden, um als einen weisen Maurer zu wählen? Was würdest du machen? Gold, Silber und Edelstein könnten wir vielleicht als Frucht des Geistes betrachten, von der Apostel Paulus auch im Galaterbrief spricht, wenn er sagt, also Liebe, Freude, Frieden. Und Holz, Heu und Stroh könnten wir als entgegengesetzten Eigenschaften betrachten. Anstelle von Liebe zum Beispiel Selbstsucht, anstelle von Freude Neid, anstelle von Frieden Eile und chronische Angst. Der Grund, warum wir unser Leben im Lichte des Kreuzes untersuchen müssen, liegt darin, dass nur Gott unser Charakter, unser Leben, unser inneres Leben kennt und er weiß es. Und wie hier auch die Schrift sagt, Paulus, eines Tages wird alles enthüllt werden und dies, ihr Lieben, in High Definition. Ja, da wird kein Haar entkommen, sorry. Das wird ganz klar sein. Der Tag Christi wird alles sichtbar machen. Dies erinnert uns auch an die Worte im Alten Testament, die vom Tag des Herrn, vom Tag des Gerichts spricht, an den Tag alles klargestellt wird. Alle Geheimnisse werden da für immer enthüllt und die Gerechtigkeit wird aufhören. In meinem Leben, ihr Lieben, habe ich als junger Mann auch Fußball gespielt. Ich war im Verein und ich kann mich erinnern, noch heute, ich habe zwei Fußballtrainer gehabt. Ein Trainer, den könnte ich vergleichen mit Holz, Heu, Stroh und Stoppel. Ja. Der war immer verärgert. Wenn wir gespielt haben, den konnte ich nie zufrieden kriegen. Der hat immer irgendwas gesehen, was falsch war. Der hat uns kaum ermutigt. Und man hat einen Elfmeter verschossen, oh, da wurdest du so klein. Aber da gab es noch einen anderen Trainer, Karl-Heinz. Weiß ich noch gut seinen Namen. Und der war Gold, Silber, Edelstein zu vergleichen. Wenn der uns trainiert hat, da hast du gedacht, also, der ist mit in unserer Mannschaft drin, obwohl er nicht mitgespielt hat. Aber einfach, wie er uns begleitet hat, wie er bei uns war, wie er uns die Dinge beigebracht hat. Und wenn irgendwas schiefgegangen war, der hat immer was Gutes gefunden, hat gesagt, komm, das wirst du das nächste Mal sowieso besser machen. Großartig. Und Elfmeter verschießen, das war bei ihm überhaupt kein Problem, so ungefähr. Also Gold, Silber, Edelsteine. Ein Psychologe namens Erik Erikson, vielleicht kennt ihr ihn, der hat da ein Buch geschrieben über Phasen des Lebens, die ein Erwachsener auch durchläuft. Und es ist interessant festzustellen, dass in der Endphase des Lebens vor dem Tod Integrität, das heißt also unbeschädigt oder Verzweiflung zu sehen war. Das ist echt interessant. Integrität ist, wenn ich ein Leben, einen Charakter oder eine Seele mit der Qualität aufgebaut habe, aus der Frucht des Heiligen Geistes heraus, die dem Feuer denn am Tag des Herrn widerstehen wird. Verzweiflung ist aber, wenn man auf Holz, Heu und Stroh gebaut hat, auf Dinge, die nicht zählen. Wie beeindruckt zum Beispiel ich mein Geschäft mache oder wie beeindruckt ich also meine Sachen gemacht habe. Oder diese Dinge, was ich für ein großartiges Ergebnis bekommen habe. Natürlich, das sind Dinge auch wichtig. Aber wenn sie zur Hauptsache werden, das ist also Heu, Holz, Stroh zu vergleichen. Wie baue ich mein Leben auf? Wie umstrukturiere ich mein Leben auf? Das ist die Frage. Wo, in welcher Beziehung bin ich aufgerufen, mehr Liebe zu zeigen? Gibt es vielleicht jemand, der Ermutigung braucht? Jemand, dem wir zuhören sollten? Oder vielleicht sagt Gott dir in deiner Situation, dankbar zu sein und dich nicht mit anderen zu vergleichen? Oder baust du vielleicht das Haus der Hast und Heile, dauernd am Rennen? Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Zeit. Was ich selbst und Gott von meiner Lebenszeit bekommen, ist vor allem die Person, die ich werde. Gott ist nicht hauptsächlich an die Ziele, die du erreicht hast, interessiert. Das sind sie auch wichtig. Aber das ist nicht das Hauptding. Ich muss jetzt aber jetzt auch zur zweiten Frage. Womit baue ich mein Haus? Wie baue ich mein Haus und womit baue ich mein Haus? Und auf welche Grundlage baue ich mein Leben auf? Und an diesem Punkt sehen wir, dass Paulus hier eine seltsame Aussage macht. Auch wenn jemand mit schlechten Materialien wie Holz und Stroh gebaut hat, selbst wenn jemand Fehler gemacht hat hier, er wird ohne Belohnung sein auch, aber er wird gerettet, heißt es hier. Der Apostel Paulus erklärt, dass diese Menschen dennoch in Ewigkeit mit Gott sein werden, leben werden, wenn sie auf denselben Grundlagen gebaut haben. Und die Grundlagen, das wissen wir genau, die Grundlagen sind, was am meisten für dich zählt. Was am meisten für dich zählt, als alles andere. Was die Werte sind, die für dich am meisten, am wichtigsten sind. Die Grundlagen sind die Dinge, von denen dein Herz abhängt, obwohl um dich herum auch ein Erdbeben ist. Ja? Das hält dich stand, weil das sind deine Grundlagen. Mein Fundament ist, wie ich mich einsetze, was meinen Einsatz fördert, wo ich alles dran setze. Es könnten für viele Menschen zum Beispiel kann auch Geld sein. Für viele Menschen kann auch zum Beispiel eine gute Figur sein. In Italien heißt es immer bella figura, ja? Okay? Aber wenn man darauf baut, auf die bella figura oder auf die Linien, früher oder später wird man erwachen irgendwie, wenn man etwas älter wird. Der Apostel Paulus sagt, niemand kann einen anderen Grund legen, als den, der bereits gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Apropos Fundament, ist interessant, dass Jesus ist für uns das wahre Fundament, das durch das Kreuz auch geschaffen wurde. Er ist das Fundament. Aber nicht nur, weil er ans Kreuz gegangen ist, das auch. Sein ganzes Leben ist das Fundament. Für uns. Seine Lehren, seine Werke, sein Dienst, seine Nächstenliebe, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung und dies alles, um was zu machen? Um die Gemeinde herauskommen zu lassen. Stellt euch mal vor. Wieder im Gebilde, wieder am Bauen. Seht ihr? Ist das nicht wunderbar? Er ist unsere Grundlage. Er schafft all diese Dinge, um dann eben seine Gemeinde zu bauen. Großartig. Also nicht unsere Umstände, nicht mein emotionaler Zustand. Ich kann auf ihn vertrauen, auf Jesus vertrauen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kann ihm meine Träume anvertrauen. Ich kann Anweisungen von ihm nehmen. Ich kann ihm meine Sünden bekennen. Das ist, was ich machen kann. In dem Moment, in dem Jesus zur Grundlage unseres Lebens wird, wird jeder Sturm uns nicht schaden. Und ihr Lieben, vielleicht manche von euch erleben schon Stürme, sind durch Stürme gegangen, aber eins steht fest, Stürme kommen immer wieder. Und wenn ein Sturm kommt, bedeutet immer, dass wir denken, jetzt geht meine Welt zugrunde, jetzt ist alles aus. Nein. Nee. Weil wir haben Jesus, der unser Fundament ist. Wir haben das auch gesungen, habt ihr gesehen. Er ist bei uns. Wir haben das unterstrichen heute Morgen in unseren Liedern. Ihr Lieben, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, was letztes Jahr in Italien passiert ist mit der Brücke in Genua im Sommer, dass diese Brücke, diese Stadtbrücke in Genua da zusammengekracht ist und eben fast 30 Leute da oder 30 Leute gestorben sind, mehrere Verletzte. Ich habe Geschwister getroffen jetzt im Reisedienst, die gesagt haben, wir sind da 15 Tage zuvor drüber gefahren. Ja, aber als das passiert ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, ja. Ich meine, das kam mir ja auch in den Nachrichten. Aber in Italien ist an sich so eine Psychose entstanden. Da hat man jedes Mal, wenn man über Brücken gegangen ist, da hat man immer das Gefühl, na, hält die oder hält die nicht oder so, ja. Immer so, geht das noch wohl gut? Und dann kamen immer noch Nachrichten heraus, ja, von verschiedenen Brücken, die auch am Kaputtgehen sind. Und da war der Chaos. Und dann versucht man natürlich alles, die Schuld zuzuführen, zu geben. Aber in Italien hat man sich zum Beispiel auch schon überlegt, auch Brücken zu bauen, zum Beispiel von Kalabrien nach Sizilien, also dass man tatsächlich, das war immer ein Gedanke, aber irgendwie ist es nur ein Gedanke geblieben. Weil das ist schon interessant, also schon eine große Herausforderung. Ich möchte euch eine richtige Brücke hier zeigen. Das ist die Golden Bridge, Golden Gate Bridge. Die ist in San Francisco. Übrigens, wenn ihr zu Friedemann in der Praxis geht und euch nach euren Zähnen guckt, ist echt interessant. Wenn ihr an der Decke seht, da ist San Francisco und ich musste dauernd auf die Brücke gucken. Nicht auf meine Brücke, aber auf diese Brücke da, ist echt interessant. Ich habe da einige Informationen von dieser Brücke, von dieser Hängebrücke. Es ist echt interessant, was also San Francisco von der Pazifikbucht, also von San Francisco auch verbindet. Und es ist echt interessant, was hier gebaut worden ist. Die Brücke ist mehr als 2000 Meter lang. Über 2000 Meter. Und von einem Pfeiler zu dem anderen sind 1700 Meter. Das ist echt interessant. Und das Wichtigste sind, wo diese Pfeiler befestigt sind, und zwar richtig in so Felsen, richtig rein drin in diesen Felsen. Das steht so fest, dass auch der stärkste Erdbeben Schwierigkeiten hätten, das umzuhauen. Und dann habt ihr gesehen, all diese Drahtseile, die da sind, so, seht ihr das dicke Seil? Ja, ihr denkt, das ist so dick jetzt. Nee. Das dickste Seil da ist 92 Zentimeter dick. Und wie viel Drahtseil da gebraucht worden ist, ist immens. 128.000 Kilometer Drahtseil ist da gebraucht worden, um das zusammenzuhalten. Das ist genau ein Drittel wie von hier zum Mond. Drahtseil. Ja, Jesus aber, was ich sagen möchte, Jesus ist unsere Grundlage. Jesus ist, wo wir feststehen. Jesus ist die Grundlage und die Stärke unseres Lebens. Wenn Jesus noch nicht die Grundlage deines Lebens ist, dann kann es vielleicht jetzt werden. Es ist wichtig, dass wir ihm im Lichte des Kreuzes unsere Sünden bekennen und dass wir das Haus des Neides, der Selbstsucht und der Eile zerstören und ihn bitten, dass er den Fels unseres Lebens wird. Jesus ist der beste Baumeister. Baumeister, der was bauen kann. Er war Zimmermann. Schon wieder am Bauen. Er war Schreiner. Er konnte mit diesen Dingen umgehen. Ist jemand unter uns, der Schreiner ist? Das ist das Beste, was wir machen können. Wir können zu Jesus gehen. Jesus, wie geht das? Kannst du mir bitte helfen? Meint ihr nicht, dass Jesus uns helfen würde? Schau. Jesus ist der beste Baumeister. Wir können uns ihm anvertrauen. Er kämpft immer noch. Erlauben wir, dass er unserem Leben aufbauen kann, bauen kann. So, und ratet mal, was macht er jetzt gerade? Was macht er jetzt gerade? Der ist schon wieder am Bauen. Da sagt er, ich mache euch Wohnungen bereit. Halleluja. Ist das nicht gut? Schon wieder am Bauen, seht ihr? Wir kommen von diesem Haus nicht mehr los. Ich möchte mit uns beten.